Also, sich einsetzen oder geschehen lassen, wie man den Fluten des Lebens entgeht. So habe ich das Thema für den heutigen Abend gewählt. Und das Thema bezieht sich auf eine Lehrrede. Sie heißt Die Flut und ist ganz am Anfang der Themensammlung zu finden. Diese Lehrrede ist ausgesprochen kurz. Aber wer sie zur Kenntnis genommen hat, hat wahrscheinlich festgestellt, dass sie es in sich hat und gar nicht so einfach zu verstehen ist. Weil sie sehr kurz ist, möchte ich sie gerne am Anfang nochmal lesen. Da haben wir sie nochmal parat und ich habe die Bezüge zu dem, was ich später sage, nochmal besser im Blick. Also habe ich vernommen. Einstmals weilte der Erhabene in Savatthi im Jetahain, im Parke des Anathapindika. Da nun begab sich in fortgeschrittener Nacht eine Devata mit ihrer herrlichen Schönheit den ganzen Jetahain erhellen dorthin, wo sich der Erhabene befand. Nachdem sie sich dorthin begeben und den Erhabenen ehrfurchtsvoll begrüßt hatte, trat sie zur Seite stehend, sprach dann die Devata zu dem Erhabenen also. Wie hast denn du, Herr, die Flut überschritten? Ohne Halt und ohne Kampf habe ich die Flut überschritten. Wie aber hast du denn, Herr, ohne Halt und ohne Kampf die Flut überschritten? Wenn ich innehielt, verehrte, dann sank ich unter. Wenn ich mich abkämpfte, dann wurde ich abgetrieben. So habe ich, Verehrte, ohne Halt und ohne Kampf die Flut überschritten. Da sehe ich für wahr einen Brahmanen, der lange schon ins Nirvana eingegangen, der ohne Halt und ohne Kampf das Hangen an der Welt hat überwunden. So sprach die Devata. Seine Zustimmung bekundete der Meister. Da nun dachte die Devata, der Meister bekundet mir seine Zustimmung. Sie begrüßte ehrfurchtsvoll den Erhabenen, umwandelte ihn in Zukehrung der rechten Seite und verschwand. So. Lange Rede, kurzer Sinn, was passiert? Eine Devata, also eine Gottheit, nähert sich dem Buddha und stellt nach der üblichen Begrüßung eine Frage, die aus sich heraus gar keinen rechten Sinn macht. Man versteht die Frage gar nicht so recht. Sie will nämlich wissen, wie hast du denn die Flut überschritten? Und die Antwort des Buddha ist auch nicht wirklich eine Erklärung. Kommt auch nicht viel an Inhalt rüber. Er sagt nämlich, ohne Kampf und ohne mich aufzuhalten, ohne Halt, habe ich das Ganze hingekriegt. Ist nur eine kryptische Andeutung. Man weiß als Zuhörer oder Leser dieses kurzen Textes nicht recht, was man damit anfangen soll. Und das heißt für uns die Aufgabe, dass wir Antworten woanders suchen müssen. Und ich will das probieren, aber ich sage gleich dazu, das ist und bleibt ein Versuch. Ja. Drei Fragen, denke ich, stehen im Raum. Was ist Flut? Was heißt überqueren? Wie funktioniert das? Wie geht das? Und vor allen Dingen ohne Halt und ohne Kampf. Was hat man darunter zu verstehen? Fangen wir mal mit der Flut an. Der Buddha nennt es in seiner Sprache Oga. Und damit ist gemeint eine starke Strömung. Es handelt sich also nicht um ein sanftes, friedliches Gewässer irgendwo, sondern es sind starke Wassermassen, die unterwegs sind, die ja alles mit sich reißen, die den Starken vielleicht auch ertränken, wegschwimmen. Jedenfalls ist es keine Sache, die irgendwie friedlich und angenehm ist. Und wir können uns leicht denken, dass hier nicht irgendeine geologische Sache gemeint ist, es nichts mit Wetter zu tun hat, sondern dass wir es hier mit einer Metapher zu tun hat, die etwas Grundlegendes über die menschliche Daseinssituation aussagt. Ja. Was sagt Flut? Ich denke, da steckt eine doppelte Antwort erstmal drin. Einmal ist es die Flut der äußeren Welt, und zwar das, was ständig an Ereignissen, an Vorkommnissen auf uns einströmt, an uns herankommt, das sehr mächtig ist, das den Schwachen auch mal davontreibt, wo man auch Schwierigkeiten hat, diese Flut überhaupt irgendwie zu beherrschen. Das ist die Flut dessen, was der Buddha die, sag mal, anbrandende Wucht des Samsara nennt. Aber diese Flut hat noch eine andere, tiefere Bedeutung, und zwar hat sie etwas mit einer inneren Strömung zu tun und meint die psychischen Kräfte, die geistig-seelischen Kräfte, die uns selbst bewegen, wo es auch immer die Gefahr besteht, dass wir sie nicht beherrschen, sondern dass wir von ihr beherrscht werden und davongetrieben werden und Leiden und Schmerz erdulden. Das ist zunächst sehr abstrakt formuliert, aber ihr kennt den Pali-Kanon mittlerweile gut genug. Man muss nur irgendwo suchen und dann findet man auch eine Antwort sozusagen aus dem Mund des Erwachten, was so konkreter damit gemeint ist. Vier Fluten gibt es, sagt er an einer Stelle. Die Flut der Sinnlichkeit, die Flut des Seinwollens, die Flut der Ansichten und die Flut des Unwissens. Flut der Sinnlichkeit, das sind alle Karma-Wesen betroffen. Das ist charakteristisch für alle Wesen, die wir sozusagen in unserem Umfeld kennen und haben. Das ist der Wunsch, über Sinneskontakte Welt zu erfahren, schöne Dinge zu erleben, Freude über die Sinne zu haben, nicht? Zerstreuung, Abwechslung, Halligalli, Party, was auch immer. Unterströmungen, Neid, Geiz, Habgier, all diese psychischen Kräfte, die uns ja tagtäglich bestimmen. Flut des Seinwollens betrifft nun alle Wesen, ausnahmslos alle Wesen, die unbelehrt sind. Seinwollen heißt, ich will da sein, ich will existieren, ich will nicht sterben oder wenn sterben, dann will ich wiedergeboren werden. Ich will jemand sein, ich will Anerkennung haben, ich will Ruhm genießen, ich will sozusagen ein Ego darstellen und dieses Ego behaupten und in alle Ewigkeit fortsetzen. Flut der Ansicht ist uns auch bekannt, das ist das Meer von Meinungen, von Auffassungen, von Konzepten, von Theorien, in denen wir fast ertrinken, ohne dass wir wissen, wo ist irgendwo festes Land. Und das Letzte ist eher verwandt, Flut des Unwissens, das ist auch die Ahnungslosigkeit, wie man unser Leben, wie man die Existenz richtig versteht, aus welcher Perspektive man die Dinge unseres Lebens realistisch betrachten und verstehen kann. Diese vier Konstellationen haben eines gemeinsam, dass sie alles nichts taugen, ja? Dass sie Freiheit verhindern, dass sie Sicherheit verhindern, dass sie ein freudvolles, erfülltes Leben verhindern. Und sie stillzulegen, am besten stillzulegen oder wenigstens zu hemmen, das ist die Aufgabe der Dhamma-Praxis schlechthin. Und es war eine Großtat oder die Großtat des Buddha, dass er ein Ogatinha geworden ist, jemand, der die Fluten gekreuzt hat. Also der die vier psychischen Elemente, die ich genannt habe, eliminiert hat und damit auch die leidvolle Erfahrung von Samsara zu einem Ende gebracht hat. Bleibt die Frage, wie ist das passiert? Und ich habe vorhin schon angedeutet, die kurze Lehrrede selbst gibt keine Antworten. Wir müssen gucken, wo etwas zu finden ist dazu. Und im Zusammenhang mit Wasser und Flut und Strömungen gibt es eine ganze Reihe von Gleichnissen, die immer mal wieder auftauchen, wo einzelne Aspekte hervorgehoben werden. Mit einem will ich beginnen. Das ist das bekannte Gleichnis vom Floß, das wir auch hier schon mal besprochen haben. Wenn ein Mann auf der Reise an ein ungeheures Wasser käme, das diesseitige Ufer voller Gefahren und Schrecken, das jenseitige Ufer sicher frei von Schrecken. Und es wäre kein Schiff da zur Überfahrt, keine Brücke diesseits, um das jenseitige Ufer zu erreichen. Also hier haben wir eines dieser Gleichnisse, das aufbaut auf das, was ich vorhin gesagt habe, sein ungeheures Wasser. Und das wird hier nochmal näher charakterisiert, weil diese Flut etwas zustande bringt oder etwas erzeugt, etwas schafft. Es teilt nämlich zwei Bereiche gegeneinander ab. Die eine Gegend ist gefährlich, unwirtlich, man fühlt sich nicht wohl, voller Gefahren, tut weh, wird man am liebsten nicht bleiben. Und die andere Seite, die andere Gegend, das genaue Gegenteil davon, Sicherheit, Gefahrlosigkeit, lebensfreundlich, also das, was man gerne hätte, was man sicher sehnt. So, wir können leicht diese beiden Gegenden zuordnen. Der erste Aspekt hat mit Samsara zu tun, mit der leidhaften Existenz. Und das zweite ist sozusagen die Alternative dazu, ist die Freiheit von Samsara, die Geborgenheit von Nibbana. Es ist eine Sache dumm dabei, dass wir alle am diesseitigen Ufer sind, wo es drunter und drüber geht, eben nicht am Ufer jenseits, wo wir eigentlich hin wollen. Und noch dummer ist, es gibt kein Schiff, es holt uns niemand ab, es trägt uns auch keiner rüber. Ja? Es ist ja keine Brücke da, sondern wir müssen irgendwie selbst etwas machen. Wir müssen uns eine Alternative überlegen, wie wir von A nach B kommen. Und eine Alternative wird auch formuliert. Da heißt es, wie wenn ich nun Röhrig und Stämme, Reisig und Blätter sammelte, ein Floß zusammenfügte und mittels dieses Floßes mit Händen und Füßen arbeiten, heil zum jenseitigen Ufer übersetzte. Die zentrale Botschaft, die viele nicht gern hören, man muss was tun. Ja? Also persönlicher Einsatz ist gefragt, weil, wie gesagt, kein Schiff da, keine Brücke. Man muss sich selbst ein Floß, ein Fahrzeug bauen, und zwar mit Hilfe der Dinge, die am diesseitigen Ufer sind, also mit dem, womit wir täglich zu tun haben, was uns täglich Stress und Schwierigkeiten macht. Genau die Dinge sind es, die wir sozusagen umpolen müssen, um es zu einem Fahrzeug zu machen, das uns nach drüben fährt. Und das Glück oder unser Glück ist, dass der Buddha sowas wie eine Bauanleitung dafür gegeben hat und auch genügend Informationen, wie wir navigieren. Seine Antwort: Als Floß will ich euch die Lehre weisen. Die Lehre weisen zum Entrinnen tauglich. So, da haben wir den generellen Ansatzpunkt, wie Fluten zu kreuzen sind, mit Hilfe der Lehre. An der Stelle atme ich mal durch, weil der eine oder andere vielleicht jetzt irgendwo einen Widerspruch in sich spürt. Einen Widerspruch, wenn ihr guckt auf den Anfang meines Vortrages, Lehrrede, die Flut, und auf das, was ich jetzt danach gesagt habe. Gegenüber dem Himmelswesen, ihr erinnert euch, hat der Buddha in etwa gesagt, ich habe nicht irgendwo hin wollen, ich wollte weder vorwärts noch stehen bleiben, noch irgendwas dazwischen. Ich habe nichts getan, nichts angestrebt. Ja, und so habe ich die Flut überschritten. Und jetzt dieser Mann da oder diese Frau am Ufer, da wird genau das Gegenteil gesagt. Da wird gesagt, du musst dich ins Zeug legen, du musst was machen, du Du musst mit Händen und Füßen rudern. Du musst dir das Floß erstmal selbst zusammenbasteln und du darfst nicht mit Mühe nachlassen, bis du drüben bist. Ja? Solange du nicht den Fluss oder dieses Gewässer überschritten hast, so lange kannst du nicht dich auf eine faule Haut legen. Was tut Mühe? Also, so. Wie kann man das verstehen? Also ich erinnere mich an ein Gespräch, das ich mit einem Zuhörer hatte, als ich irgendeinen Vortrag, ich glaube in Frankfurt, gehalten habe. Und er kam auf mich zu, war ein junger Mann, Student, sagt, weißt du, was ich an Buddhismus so toll finde? Der nimmt die Dinge so locker. Man muss nichts tun, man muss sich nicht anstrengen. Dann habe ich ihn gefragt, hast du schon mal den Ausdruck rechtes Mühen gehört? Nö. Das ist mir fremd, habe ich nie gehört. Ich habe damals gestaunt, ja, aber wie ist das möglich? Der hat sich Buddhist genannt und so und hat das noch nie zur Kenntnis genommen. Und es ist mir im Laufe der Jahre immer klarer geworden, dass gerade auch von Dhamma-Lehrern und Meditationslehrern durchaus ganz unterschiedliche Akzente gesetzt werden. Die einen sagen, Leute, ihr müsst in die Puschen kommen, von nichts kommt nichts, ihr müsst was tun, ihr müsst euch Mühe geben. Und die anderen sagen, easy, nichts übertreiben, eher geschehen lassen, eher akzeptieren, eher loslassen. Ja? Ja, nicht kaputt machen wollen mit etwas, was man selbst tut. So. Und das ist, jetzt sage ich auch, das sind zwei Strömungen innerhalb der buddhistischen Tradition, wo die Akzente so unterschiedlich gesetzt werden. Und ich denke, das ist der Punkt, wo man mal sagt, ja, diese Polarität von aktiv sein und nicht aktiv sein, die muss man mal näher betrachten, sonst kommt man aus der Nummer nicht raus. So, und da gibt es, wie das so passend ist, manchmal eine andere Variante desselben Gleichnisses vom Floß, wo man noch ein bisschen zusätzliche Informationen hat, die uns, denke ich, in die richtige Richtung führen. Der Buddha spricht wieder, das Floß ist eine Bezeichnung für den edlen achtfachen Pfad. Nämlich rechte Ansicht, rechte Gesinnung, rechte Rede, rechtes Handeln, rechter Wandel, rechtes Mühen, rechte Achtsamkeit und rechte Einigung. Das Mühen mit Händen und Füßen, das ist eine Bezeichnung für den Einsatz der Tatkraft. So, da haben wir einen Hinweis. Vorher hieß es, das Floß, das ist die Lehre, sehr allgemein ausgedrückt. Und hier wird gesagt, präziser, Floß ist der achtfache Weg. Und an diese Passage könnt ihr entnehmen, dass hier dem Aspekt der Mühe ein besonderes Gewicht gegeben worden ist. Das wird hier nochmal besonders herausgestellt. Und das rechte Mühen, um es nochmal in Erinnerung zu rufen, war der sechste Aspekt auf diesem achtgliedrigen Weg. Der sechste, sozusagen eigenständiges Trainingsgebiet. Aber was oft und oft übersehen wird, dass auch bei den fünf vorangehenden Übungsaspekten, die hier genannt sind, von rechter Anschauung bis rechte Lebensführung, immer auch schon Mühe und Einsatz, also Tatkraft, erforderlich ist. Weil sich unsere Charaktersituation nicht im Schlaf einfach wandelt, weil sich unsere Sichtweisen, unsere Motive, unsere Art zu reden, unsere Art zu handeln, unsere Lebensführung, wenn sie denn unzulänglich ist, nicht einfach in eine bessere hinüberrettet, sondern man muss etwas tun, um diesen Prozess der Umgestaltung in die Hand zu nehmen. Und das formuliert der Buddha wörtlich so, dass man sich nicht davon mogeln kann. Er sagt, jemand übernimmt die Anstrengung, falsche Ansicht und falsche Absicht, Reden, Handeln und so weiter zu überwinden und richtige Ansicht bis Handlung und so weiter zu erwerben. Also hier ist der Akzent ganz deutlich, Leute, ihr müsst ins Doing kommen. So, jetzt gucken wir nochmal diesen eigenen Schwerpunkt von Mühe näher an, weil hier der Buddha auch Erläuterungen gibt. Was ist rechtes Mühen, fragt er und gibt die Antwort. Da zeigt jemand den Willen, bemüht sich, setzt seine Tatkraft ein, fasst sich ein Herz und kämpft, damit noch nicht entstandene schlimme und unheilsame Dinge nicht aufsteigen. Wer sich im Dhamma ein bisschen auskennt, dem leuchtet jetzt auf, das sind die vier rechten Kämpfe, beziehungsweise hier ist der erste genannt, dass man sich Mühe geben soll, dass ungute charakterliche Eigenschaften, geistige Impulse, die schlecht sind, also die unguten, dass die erst gar nicht aufsteigen, dass die gar keine Chance haben, sich in unserem Geist und Gemüt auszubreiten. Wenn es trotzdem passiert, das wäre dann der zweite Kampf, wenn etwas auftaucht, Neid, Geiz, Ärger, Zorn, was auch immer, wir erkennen das, zweiter Kampf, beseitigen. Weg damit. Dritter Kampf gibt ja auch gute Eigenschaften, die wir nicht haben. Dritter Kampf ist, gute Eigenschaften ins Entstehen bringen. Entfalten, sagt der Buddha. Und der vierte Kampf, wenn so ein bisschen was Gutes in uns ist, sich nicht ausreden lassen, nicht drauf ausruhen, sondern den vierten Kampf ebenfalls zu Ende führen, das heißt das Ganze erhalten, verstetigen sozusagen. Das soll bleiben. Aber je nach den Umständen, jetzt kommen wir ein bisschen mehr in die Richtung unserer Frage, je nach den Umständen ist der Aufwand für diese Änderung in unserem Gemüt größer oder kleiner. Die einfachste Variante ist, ich merke einen üblen Gedanken in mir, identifiziere den, sage, Junge, Mädel, verschwind, ich denke was Besseres, was Angenehmes, was Richtiges, was Gutes. Also statt Ärger, Metta sozusagen auf den Punkt gebracht. Das wäre die einfachste Methode. Kleiner Kick, kleinster Impuls im Geist und schon ist die Sache klar. Funktioniert nicht immer. Wir wissen das auch, dass es Situationen gibt, wo das nicht so einfach ist. Und das hat auch der Buddha durchaus erkannt, auch bei anderen, und sagt, wenn das alles nicht so leicht funktioniert, dann soll man Folgendes machen. Dann soll der Betreffende mit zusammengebissenen Zähnen und an der Gaumen gehefteter Zunge mit dem besseren Willen die Herzensanwandlungen niederzwingen. Also das hört sich doch wie Einsatz an. Da kann man ja nicht sagen, ich lasse das einfach geschehen, das wird alles schon irgendwie wieder ins Reine kommen, sondern hier heißt es nicht, ja, dreifaches Nein. Ich will eine erste Feststellung treffen, so ein kleines Resümee bis hierher, bevor wir zum Hauptpunkt kommen. Mühe, Anstrengung, ja oder nein, ist bei dem Buddha keine Frage. Die Frage ist mehr, wann, für was, welche Art von Einsatz und wie viel. Also die Art der Anstrengung und die Dosierung ist die entscheidende Frage, nicht die generelle Frage, ja oder nein. Und das will ich nochmal betonen, dass für manche Übungsschritte oder vor allen Dingen Übungsphasen, also das, was man an Einsatz bringen muss, wirklich fordernd ist. Das ist für viele kein Zuckerschlecken. Und so lobt der Buddha einmal jemanden, der selbst unter Schmerzen und Qualen, unter Tränen seufzend das völlig geläuterte heilige Leben führt. Das gibt es auch, wo es wirklich wehtut, den Dhamma-Weg zu beschreiten. Das betrifft natürlich Menschen, die unter sehr, sehr starken oder sagen wir extremen geistigen Defiziten, Mängeln, Trübungen, Triebhaftigkeiten und so weiter zu leiden haben. Die also starke Leidenschaften haben, die sie kaum bezwingen können. Ja? Die vielleicht nur unter großen Mühen bestimmte Silas einhalten, die nur wirklich unter Kraftanstrengung auf bestimmte Dinge verzichten im Leben oder sich in bestimmten Situationen im Griff haben oder beherrschen können. Ja. Aber umgekehrt, und das erfahren wir in den Lehren auch immer und immer wieder, vielleicht auch in der eigenen Praxis, ist es so, dass manche Veränderungen quasi wie von selbst passieren. Also wer viel Erfahrung hat mit Meditation, wird es auch feststellen können, dass manchmal nur ein einziger Gedanke sozusagen notwendig ist, um den Geist in eine andere Qualität zu überführen. Ja? Wenn man geübt ist in den Sammlungen, in den Jhanas, ein Gedanke, ja, jetzt dies, und schon ist man in diesem Bereich, den man sich will. Ja. Heißt auf Deutsch, dass das, was ich hier sehr allgemein dargestellt habe, sich in jeder Person irgendwie anders, konkret anders darstellt. Und zwar hängt es damit zusammen, wie die geistigen, psychisch-geistigen Kräfte in uns gemischt sind. Ja? Wie stark auf der einen Seite diese geistigen Trübungen sind, die wir Gier, Hass und Verblendung nennen, und wie stark oder schwach auf der anderen Seite die fünf Heilskräfte sind, also Vertrauen, Tatkraft, Sammlung, Weisheit, Achtsamkeit. Je nachdem, wie die Konstellation dieser beiden Pole zueinander aussieht, ist der Dhamma einfach oder ist der Dhamma zumindest für eine lange Zeit ein richtiges Problem. Und selbst wenn wir davon ausgehen, dass jemand keine starken geistigen Trübungen hat, die ihm das Leben schwer machen, wenn man nur von den positiven psychischen Kräften ausgeht, sagt der Buddha, dennoch ist es wichtig, dass bei diesen Kräften auch eine innere Balance da ist oder hergestellt wird. Nicht das, was Tatkraft genannt wird, ist eine der Heilsfähigkeiten und damit unabdingbar. Auf der anderen Seite haben wir aber auch Sammlung, Ruhe, Stille, sozusagen das Besänftigen des Systems. Und beides muss in einer Balance sein. Um es einfach auszudrücken, wir brauchen für den Dhammaweg mal Gas, muss man Gas geben, und das andere Mal müssen wir bremsen. Wenn man nur Gas gibt, ist die Wand ja, das Ende der Fahrt oder der Baum das Ende der Fahrt. Wenn man nur bremst, ja, bleibt man irgendwann stehen und wird sein Ziel nicht erreichen. Die zweite Feststellung, die ich machen will, ist, dass auf dem Weg des Dhamma der Praxis insgesamt sich die Kräfte oder die Pole ein Stück weit verschieben. Ja. Der Einsatz ist am Anfang in der Regel am größten. Und je weiter man auf diesem Weg voranschreitet, wird der Einsatz wird Mühe immer weniger und gegen Ende ist sozusagen fast nichts mehr zu tun. Ihr merkt, worauf sozusagen diese Lehrrede hinausläuft. Ich habe mir das immer am Beispiel von einer Rakete klar gemacht. Ich glaube, ich habe das Gleichnis auch schon gelegentlich hier vorgetragen. Stellt euch Cap Kennedy oder Cap Canaveral, wie das früher hieß, vor, eine Rakete startet. Am Anfang ist der Aufwand, der Energieaufwand immens, um dieses schwere Ding in Fahrt zu bringen. Aber die Bewegung fast gegen Null. Man hat das Gefühl, diese Rakete tobt und stöhnt und kracht und sie bewegt sich gar nicht. Ja? Erst im Laufe der Zeit, wenn diese Rakete ein bisschen die Erdanziehungskraft verloren hat, wird der Kraftaufwand, um dieses Ding voranzutreiben, immer geringer und die Navigation ist immer einfacher und das Gerät fliegt fast wie von selbst. Und so ist es sozusagen auch mit dieser Fragestellung, die uns im Moment beschäftigt. Jetzt sind wir ein Stück weit bereit, sondern nochmal zurückzukommen auf den Anfang, auf unsere Anfangsfrage. Der Ausgangspunkt war ja, ohne Halt und ohne Kampf habe ich die Flut überschritten und wir sind der Auflösung dieses Rätsels vielleicht ein bisschen näher gekommen. Zumindest haben wir ein bisschen so Material, um das jetzt anzugehen, worum es im Kern geht. Und ich will dazu einen Gedanken aufgreifen von Ajahn Tanissaro und will den in unserem Zusammenhang ein bisschen näher ausführen. Und zwar geht es um eine oder die besondere Art und Weise, wie unser Geist funktioniert. Das funktioniert so automatisch, dass man das normalerweise nicht zur Kenntnis nimmt. Es geht darum, dass unser Geist immer in den Kategorien von Raum und Zeit denkt und agiert. Der Geist denkt immer hier oder dort, jetzt oder früher, jetzt oder später. Das ist das Koordinatensystem. Und das ist ein Koordinatensystem, das im Alltag, ich sage jetzt mal 24 Stunden, funktioniert. Wenn unsere Lebensumstände unschön sind, aus irgendeinem Grund, wollen wir andere haben. Ja? Also wir sind am Arbeitsplatz und da wollen wir heim. Wir sind daheim und da wollen wir in die Natur oder jemanden besuchen. Nur nicht da bleiben, wo man gerade ist. Ja? Und zeitlich auch. Wenn es Montag ist, wollen wir, dass Sonntag ist. Ja? Wenn wir arbeiten, wollen wir, dass Urlaub ist. Wenn man Kind ist, sehnt man sich endlich die Zukunft herbei, in der man erwachsen ist. Und wenn man erwachsen ist und alt ist, denkt man das zurück, was früher alles so schön war. Ja? Das ist etwas, dem man kaum entgehen kann. Ja? So, und technisch gesprochen ist das, was ich eben als Beispiele genannt habe, sind das alles nur Ausdrucksformen von Durst, von Verlangen. Und wir wissen, welche Folgen Durst hat. Durst, Verlangen ist der Hauptfaktor für wiedergeboren werden, für die Fortsetzung des Daseinskreislaufs. Und jetzt ein Satz, bitte hört den genau an. Der Durst, es ist jenes Wiederdasein erzeugende, bald hier, bald dort sich ergötzende Begehren. Das ist so ein Schlüsselsatz, der uns sagt, dass dieses ständige Verlangen, dieses Begehren, dieser Durst, diese psychische Einheit genau das ist, was immer wieder hier und dort, jetzt und später erzeugt. Also da haben wir quasi sozusagen den Taugenichts, der dafür zuständig ist in uns, dass unser Leben so weitergeht, wie es die ganze Zeit gegangen ist. Wichtig ist, dass dasselbe Prinzip auch für die Dhamma-Praxis gilt. Da gilt genau dasselbe, das ist genau dasselbe Koordinatensystem. Auf der einen Seite wollen wir einen bestimmten Status erhalten. Wenn wir zum Beispiel uns die Silas angewöhnt haben, wollen wir die nicht aufgeben. Die zieht ein Teil der Praxis, die muss man festhalten. Wenn man meditiert, will man sich nicht ablenken lassen, sondern will beim Meditationsobjekt bleiben. Andererseits stellt sich die Aufgabe, dass wir auch die Situation verändern müssen, dass wir nicht so bleiben können, wie wir jetzt sind. Wenn wir feststellen, dass in uns noch miese Eigenschaften sind, wir haben noch charakterliche Schwächen, ist doch unsere Entscheidung, wir wollen anders werden. Wir wollen nicht da verharren, wo wir jetzt sind, sondern anders werden. Und vielleicht haben wir ja den Ehrgeiz zu sagen, ja, ich will irgendwann nicht mehr nur ein normaler Dhamma-Praktizierender sein, sondern ich will mal den Stromeintritt erreichen. Ich will also von hier nach da. Ich will was anderes machen. Und diese Dhamma-Strategie, das ist das, was im achtfachen Pfad immer wieder sozusagen praktiziert und empfohlen wird. Und diese Dhamma-Strategie führt sehr, sehr weit. Sie verändert unser Leben, unser jetziges Leben zum Besseren. Und wenn wir lange genug dabei sind und dabei bleiben, werden wir auch eine höhere Daseinsform, eine bessere Daseinsform künftig erreichen. Und es geht bis dahin, dass uns der Buddha sagt, in meditativen Zuständen kann man etwas erreichen, was er weder Wahrnehmung noch Nichtwahrnehmung nennt. Ich nenne das nur mal als Begriff, ihr kennt den Begriff wahrscheinlich. Und davon sagt der Buddha, das ist das Höchste, was durch Wollen, durch Anstrengung, durch Mühe in dieser Existenz erreichbar ist. Darüber hinaus gibt es nichts, was durch Aktivität, durch Einsatz erreichbar ist. Und Dhamma-Praxis ist nichts anderes zunächst, als diese Richtung zu gehen, diese Entwicklung zu nehmen. Und jetzt kommt das große Aber. Selbst da ist eine heile Situation noch nicht erreicht und ist auch nicht erreichbar. Warum? Weil alles, was man mit Willen, mit Anstrengung, mit Mühe erreicht, immer vergänglich, wandelbar ist und wieder zerbröselt und zerbricht. Heißt auf Deutsch, dass letztlich auch jedes sich Mühen umsonst ist. Es ist einerseits notwendig, sonst kommt man nicht voran. Andererseits kommt man aber auch nicht voran, wenn man dabei bleibt, weil man einfach mit Mühen und Wollen und Anstreben nichts Endgültiges erreicht. So. Das meint, dass uns der Buddha jetzt so langsam dahin führt, dass irgendwann mal auch ein letzter Schritt zu gehen ist, eine letzte sozusagen Verwandlung eintreten muss. Und das betrifft den Wegabschnitt des Samadhi, gerade den Samadhi, den wir sozusagen in der Dhamma-Praxis anstreben, der ja der dritte Punkt, rechte Anschauung, rechte Sila, rechte Samadhi, sind ja die drei Schritte des Achtpfades. So, an diesem Punkt, wo der Höhepunkt der Praxis eigentlich erreicht ist, da steht eigentlich der entscheidende Schritt erst an, weil man erkennen muss, dass auch die höchsten Formen von Samadhi von den fünf Daseinsfaktoren gestaltet, gemacht, hervorgerufen sind und damit letztlich untauglich sind. Und Buddhas Empfehlung ist, dieses alles zu kontemplieren als Siechtum, als Geschwür, als Stachel, als Übung, nein, als Übel, als Qual, fremd und hinfällig. Jetzt sind wir an einem entscheidenden Punkt, wenn das passiert. Von diesen Dingen, nämlich den Vertiefungen, wendet der Übende sich dann ab, wendet dann sein Herz ab und hat er es abgewandt, so richtet er es auf das todlose Element. Das ist der Friede, das ist das Erhabene, nämlich der Stillstand aller karmischen Bildekräfte, die Loslösung von allen Daseinsgrundlagen, die Versiegung des Begehrens, die Entsüchtung, Erlöschung, Nibbana. So, das war die große Kehrtwende. Ja. Wenn man ein Resümee ziehen will, dann muss man sagen, dass Wollen, Absichten haben, etwas anstreben, sich Mühe geben, auf dem Weg absolut notwendig sind. Man muss aber auch zur Kenntnis nehmen, dass all das an seine Grenzen gelangt, wo es nicht mehr weitergeht, wo das Ganze dann zum Hindernis gar wird. Ja? Denn irgendwann, am Ende der langen Praxis, wird man feststellen, da ist überhaupt kein Anführungsstriche Ort mehr, wo es sich lohnt, hinzugehen. Das Höchste ist erreicht, es ist kein Ort mehr. Da ist auch irgendwann gar keine Zukunft mehr, was künftig noch auftauchen könnte in meinem Leben, was sich lohnt. Es ist kein höchster Zustand darüber so erreichbar. Im Gegenteil, wenn ich jetzt noch mir Mühe gebe, was anstrebe, was will, wird das gerade zu meinem Hindernis, das mich festhält und nicht den richtigen Strich, den richtigen Strich, Schritt gehen lässt. Also jetzt sind wir in der paradoxen Situation, dass weder vorwärts gehen noch stehen bleiben angebracht ist. Ja? Der Rest der Flut, der jetzt noch ansteht, ist noch ein bisschen Restflut. Den kann man eben nur überschreiten, ohne Halt und ohne sich abzukämpfen. So, ich bin gleich fertig, aber jetzt sind wir dabei, diese scheinbar widersprüchlichen Metaphern besser zu verstehen und in Einklang zu bringen. Das Gleichnis vom Floß, das notwendig ist und uns zum Rudern zwingt, betrifft mehr oder weniger den ersten Hauptteil unserer Praxis, wo das noch wirklich wehtut und noch anstrengend ist. Bis man zum sicheren Ufer gelangt, kann man nicht nachlassen mit der Mühe. Und das zweite Gleichnis von der Flut, das ist so ganz oben in der dünnen Luft, das ist dann angebracht, wo es um den Schluss der Praxis geht. Das ist die letzte entscheidende Aufgabe des uneingeschränkten Loslassens. Da gibt es nichts mehr zu ergreifen, zu wollen, zu erreichen. Da gibt es nur, okay, auch das Letzte muss ich sein lassen. Ja, man muss nicht mehr von hier nach da wollen oder eine andere Zukunft haben. Man muss sich, sagt der Buddha, letztlich von Raum und Zeit und allen Dimensionen der Existenz, sprich von den fünf Upadana-Kanda, von den Daseinsfaktoren, abwenden. Also alles ego-bezogene tun und agieren lassen. Und das entspricht genau dem, was der Buddha über diese ganz andere Dimension von Freiheit gesagt hat. Das nenne ich weder kommen, noch gehen, noch stehen, noch vergehen, noch entstehen, ohne Stützpunkt, ohne Anfang, ohne Grundlage ist das. Eben dies ist das Ende des Leidens und auch das Ende des Vortrags. Die Flut, ohne Halt und ohne Kampf.